Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Genau, ich bin Ruben Lambertus, ich bin einer der Pastoren in Ausbildung in dieser Gemeinde und freue mich heute, zu euch predigen zu dürfen. Wir befinden uns im Anfang der 1940er Jahre im Dritten Deutschen Reich. Ein junger Mann, Mitte 30, wird ein Plan mitgeteilt, um den amtierenden Führer Adolf Hitler zu beseitigen. Einmal mehr stellt sich dieser Mann, der als Pfarrer arbeitet, die Frage, was heißt es, als Christ im Nazireich das Richtige zu tun? Was heißt es hier, das Richtige zu tun? Schon 1933 bei der Machtübernahme warnte Dietrich Bonhoeffer öffentlich im Radio vor den Folgen, die die Machtübernahme Hitlers für Deutschland haben würde. Und auch in den folgenden Jahren setzte er sich immer wieder dafür ein, dass irgendwie zu versuchen, das Richtige zu tun. Doch es ist für ihn etwas ganz anderes, Juden zu schützen oder die bekennende Kirche anzuleiten, die sich nicht von dem Naziregime vorschreiben hat lassen, was sie zu glauben, denken oder reden hat, oder eben einen Mord zu planen. Für ihn steht fest, Mord ist immer schlecht, egal wer da ist. Und gleichzeitig ist ihm bewusst, dieser Adolf Hitler, der richtet immensen Schaden an und verbreitet großes Leid. Was ist also das Richtige, was er tun soll? Wir wissen, dass er sich damals bei den Attentatsbemühungen beteiligt hat. Doch er hat sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Er wollte wirklich tun, was richtig ist. Und ist aber schlussendlich zu dem Beschluss gekommen, es gibt gar nicht genau das eine, was jetzt richtig ist. Beides hat irgendwie das Falsche an sich. Einen Menschen umzubringen ist nicht richtig. Nichts zu tun ist nicht richtig. Und trotzdem muss es eine Entscheidung für das Richtigere geben. Diese Entscheidung, die er trifft, wird dazu folgen, dass er 1945 im April hingerichtet wird, nachdem 2 Jahre zuvor der Attentatsversuch an Hitler misslungen ist. Dietrich Bonhoeffer musste eine schwere Entscheidung treffen, dafür, was richtig ist. Zum Glück eine Entscheidung, die wir wahrscheinlich so nie treffen werden müssen. Und trotzdem gibt es in unserem Alltag immer wieder Entscheidungen, die wir treffen müssen. Es geht immer um die Frage, was ist das, was ich richtig tun kann, was ist das, wo ich was falsch machen kann, wie kann ich es gut machen, wie kann ich vorankommen. Und manchmal ist die Antwort vielleicht nicht so klar. Es gibt aber genauso Situationen, wo die Antwort vielleicht viel klarer ist als in der Geschichte von Bonhoeffer, wo uns ziemlich bewusst ist, was wäre jetzt das Richtige zu tun. Und trotzdem fällt es uns schwer, das Richtige zu tun. Situationen, wo es klar ist, aber wir die Umsetzung nicht so richtig hinkriegen wollen. Um beides soll es heute gehen. Um das Erkennen, was richtig ist, aber auch um das zu tun, was man schon erkannt hat, was richtig ist. Wie kommen wir dahin? Und um da einzusteigen, schauen wir uns einen heiligen Moment, wie Ali schon eingeleitet hat, an. Einen heiligen Moment, wo Gott einem Mann begegnet und er auch vor der Wahl steht, was er tun soll. Aber dafür schauen wir zuerst ein wenig in den Kontext von seinem Leben. Dieser Mann, um den es geht, der heißt Josef ben Jakob. Er wächst in Galiläa auf, in einer recht frommen, also sogar sehr, sehr frommen jüdischen Familie auf. Und so in diesem streng gläubigen Umfeld wächst er auf, wächst zu einem Mann heran, der als aufrichtiger, als guter, als gerechter Mensch beschrieben wird. Was wahrscheinlich vor allem hieß, dass er sich ziemlich gut an das mosaische Gesetz gehalten hat und da treu war in dem, was er getan hat. Und dieser Josef, der ist jetzt seit kurzem verlobt mit einer gewissen Maria. Und jetzt muss man wissen, Verlobung damals war ein bisschen was anderes, als was wir heute unter Verlobung verstehen. Verlobung war nämlich schon eine viel stärkere Bindung. Es war eigentlich der erste Schritt in der Eheschließung. Zum Beispiel wurde die Mitgift, also das teure Geschenk der Brautfamilie an den Bräutigam, schon häufig mit der Verlobung abgegeben und wurde auch in einem Jahr der Vorbereitung schon für viele Sachen auch aufgebraucht. Oder wir lesen in dem Text in manchen Übersetzungen, dass Josef schon als Mann von Maria beschrieben wird, obwohl die ja noch gar nicht geheiratet hatten. Aber das zeigt, diese Bindung war viel stärker, das Commitment war schon viel stärker als hier das üblich ist. Jetzt kommt aber etwas dazwischen, was die Verlobung zwischen Josef und Maria zerstören könnte. Etwas, was dem völlig im Weg steht. Und das lese ich euch jetzt vor, wie Matthäus das beschrieben hat. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt, aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, aber ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Josef steht vor einem echten Problem. Er ist verlobt, aber für all das, was er weiß, hat Maria ihn betrogen. Sie ist nämlich schwanger und er war es nicht. Was macht er jetzt? Was ist jetzt die richtige Art und Weise, richtig damit umzugehen? Er ist ja, verständlicherweise sollte er wahrscheinlich verletzt sein, ziemlich niedergeschlagen, ihm zerplatzt da vielleicht gerade irgendwie ein Traum. Und heutzutage könnte er sich vielleicht auf Social Media auslassen, um Maria so richtig an den öffentlichen Pranger zu stellen. Aber auch damals stand Josef einiges zu, auch rechtlich. Er hätte Maria anklagen können. Im mosaischen Gesetz stand die Todesstrafe auf Fremdgehen während der Verlobungszeit. Das durften sie zwar nicht mehr durchführen zur Zeit von Josef, weil die Römer es verboten haben, aber er hätte sie trotzdem vors Gericht bringen können und sie wäre damit öffentlich angeklagt worden, hätte nur halt diese Strafe wahrscheinlich nicht abbekommen. Aber wäre halt allen bekannt geworden als Ehebrecherin. Er hätte auch damit einklagen können, dass er die Mitgift, also dieses teure Geschenk der Brautfamilie, einbehalten darf. Auch wenn die Ehe dann nicht stattfinden sollte, hätte er dieses ganze Geld behalten können, was damals massig viel Geld war. Aber all das wäre nicht mal ein emotionaler Racheakt von Josef gewesen, es wäre sein gutes Recht gewesen. Es wäre das gewesen, worum er quasi betrogen wäre. Aber offenbar hat er sich nicht dazu entschieden, mit diesem Recht durchzugehen. Wir lesen ja, dass Josef die Verlobung auflösen wollte und das heimlich. Das heißt, er hätte wahrscheinlich Maria einfach so einen Scheidebrief gegeben, hätte verzichtet auf all das, was er sich hätte vielleicht einklagen können. Das wäre natürlich nicht geheim geblieben, das hätten die Leute im Dorf mitbekommen, aber es ist doch was ganz anderes. Es ist viel diskreter, als sie öffentlich irgendwo hinzustellen und zu brandmarken. Josef hat also richtig eingesteckt, um gnädig umzugehen mit einer Frau, die aus seiner Sicht ihn betrogen hat. Statt in seiner Verletztheit zurückzuschlagen, zeigt er richtig Charakter, nimmt sich nicht mal, was ihm zugestanden hatte. Und das ist keine Lappalie gewesen. Mir fällt es ja manchmal schon schwer, in so menschlichen Interaktionen, wenn ich in einem so einem kleinen Streitgespräch oder Diskussionsgespräch bin und mich dann irgendwas trifft, wo ich denke, da fühle ich mich angegriffen, dann nicht direkt zurückzusticheln, den Gegenangriff zu setzen. Mal einen fiesen Gegenkommentar, der vielleicht, wo ich das Risiko eingehe, dass er verletzen könnte. Oder selbst wenn ich es dann gemacht habe und mir auffällt, das war jetzt nicht so gut, ich sollte mich wahrscheinlich entschuldigen, dann den Schritt zu tun, tatsächlich zu entschuldigen, ist ja meistens gar nicht so einfach, weil man sitzt dann da und denkt sich, aber ich wurde ja auch verletzt und ich bin eigentlich immer noch sauer, warum soll ich mich jetzt entschuldigen, könnte doch auch die andere Person machen. In so einer Kleinigkeit merke ich, wie oft es mir schwerfällt, auf mein Recht zu verzichten und einen gnädigeren, einen richtigeren Weg zu wählen. Josef ist mir hier riesiges Vorbild. Er macht das in einer viel größeren Angelegenheit, zeigt Charakter, trifft eine selbstlose Entscheidung, bei dem er vielleicht Ansehen verlieren könnte, bei dem er ein mögliches Vermögen, was er bekommen hätte, zurückgeben muss. Das Richtige zu tun ist Frage des Charakters. Überleg doch einmal kurz, ob es vielleicht in der letzten Woche irgendwas gab, wo du den einfachen Weg gewählt hast, wo du gemerkt hast, das ist mein Recht, das will ich haben, anstatt Sachen auch mal loszulassen und zu sagen, okay, war vielleicht nicht ganz korrekt, aber ich stecke zurück. Gibt es irgendwas? Die Geschichte von Josef geht aber ja noch weiter. Er wird nicht dazu kommen, seine Entscheidung, die er da getroffen hat, Maria leise weggehen zu lassen, diese Scheidung durchzuziehen, machen. Denn in den nächsten Versen passiert jetzt was Erstaunliches. Ich lese weiter, Matthäus 1, Abvers 20. Während er sich noch mit diesen Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. In dem ganzen Ding, wo Josef sich Gedanken gemacht hat, wie er jetzt mit dieser Situation umgeht, wie er das Richtige machen kommt, kommt jetzt die krasse Wende. Gott spricht. Gott spricht. Gott zeigt ihm jetzt auf, was das Richtige zu tun ist. Er gibt ihm eine neue Perspektive auf die Situation. Und um zu Josef zu reden, benutzt er eine für die Bibel recht typische Methode, den Traum. Jakob hat im Alten Testament schon mitten in der Wüste geträumt, wie Gott ihm begegnet auf einer Himmelsleiter und war dadurch ermutigt, an diesem Gott festzuhalten, an dem seine Eltern schon festgehalten haben. Oder sein Sohn Josef, genauso wie ganz viele Jahre später Daniel, kriegen Träume und verstehen Träume von anderen, um das Geschick eines ganzen Volkes oder einer ganzen Region zu leiten. Gott gebraucht immer wieder Träume, auch später beim Missionar Paulus, der dann im Traum irgendwie Wegweisung bekommt, wo er hingehen soll. Gott spricht. Und in diesem Traum, dieses Mal, erwischt es Josef. Und die Nachricht ist sehr heftig, also auch völlig unverständlich erstmal. Maria ist gar nicht fremdgegangen, sondern sie ist schwanger durch den Heiligen Geist. Und dieses Kind, was da kommen soll, ist dann auch noch der ersehnte Retter, der erwartete Messias, der, von dem Jesaja gesprochen hat, dass er Friedefürst sein will, dass er wunderbarer Ratgeber ist. Seine Entscheidung, wie er mit dieser Schwangerschaft von Maria jetzt umgehen soll, wird jetzt hinfällig, weil die Perspektive ist eine ganz andere. Und dadurch kann er eine noch bessere Entscheidung treffen, die er auch trifft. In den letzten beiden Versen heißt es, als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Also, richtige Sache erkannt und umgesetzt. Vielleicht sitzt du jetzt hier, bist eventuell sogar zum ersten Mal in unserer Gemeinde und denkst dir, glaubt der da vorne wirklich, dass eine Frau schwanger geworden ist, ohne dass sie vorher Sex gehabt hat? Ist das nicht irgendeine seltsame Märchengeschichte, die wir weglassen könnten? Braucht man das als Christ? Vielleicht bist du auch Christ und fragst dich, müssen wir wirklich über die Jungfrauengeburt reden? Ist das nicht peinlich? Können wir das nicht den Katholiken überlassen? Und du hast recht, es ist eine skurrile Geschichte. Da passiert etwas, was für uns offensichtlich natürlich nicht möglich ist. Aber ich glaube, das Problem für unser Denken und Verstehen dieser Geschichte liegt ja nicht darin, dass eine Jungfrau, also jemand, der keinen Sex hatte, vorher schwanger wird. So, unser Problem liegt eher in einem Gott, der sowas bewirken kann. Denn entweder glauben wir an einen Gott, der mächtig ist, der mit Worten diese Welt geschaffen hat, das Universum, Planeten, uns Menschen. Dann ist sowas eigentlich nur eine Kleinigkeit. Oder uns fällt es schwer, an diesen Gott zu glauben. Dann brauchen wir auch gar nicht über die Jungfrauengeburt reden, weil dann haben wir eine viel größere Frage. Das ist die Frage, kann ich an diesen Gott glauben, der tatsächlich mächtig ist, der über meinen Verstand hinausgeht? Oder lasse ich es? Und wenn du merkst, genau an dieser Frage hänge ich irgendwie, gibt es Gott wirklich, greift er wirklich ein, dann lade ich dich voll ein, dich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Wir starten im Januar wieder, Ende Januar, einen Alpha-Kurs. Und da geht es genau darum, Alpha ist so ein Glaubensgrundkurs und es geht so um die grundsätzlichen Sachen im Glauben. Wer ist Gott? Was tut er? Was hat er mit uns zu tun? Was haben wir mit ihm zu tun? Und da ist ein Platz und da ist Raum, dich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, die für dich zu diskutieren und ja, dich darauf einzulassen, ob du wirklich an diesen Gott glauben willst, der vielleicht auch eine Jungfrauengeburt verursacht hat. Sprich mich gerne für mehr Infos an oder meinen Kollegen Philipp, der das leitet. Zurück zu Josefs Entscheidung. Wir wollen noch darüber nachdenken, was hat Josefs Weg zu seiner Entscheidung, das Richtige zu tun und auch das umzusetzen, damit zu tun, wie wir das Richtige erkennen können und das Richtige auch tun können. Und wir rollen den Text jetzt von hinten wieder auf und beginnen mit der Nachricht von dem Engel. Josef konnte ja nur deswegen die Entscheidung dafür treffen, bei Maria zu bleiben und damit zum Ziehvater für den Retter der Welt zu werden und Gottes Plan für diese Welt voranzutreiben, weil er zusätzliche Infos hatte. Weil er eine Perspektive bekommen hatte, die ihm vorher nicht zugänglich war. Also von all dem, was er wusste, wie soll man darauf kommen, dass Maria nicht fremdgegangen war. Und eine erweiterte Perspektive, die können wir durch unterschiedliche Sachen kriegen. Zum Beispiel können wir ja selbst versuchen, unsere Perspektive zu ändern, mal einen anderen Standpunkt einzunehmen, zu überlegen, wie sieht mein Denken und Handeln aus von einem anderen Blickwinkel. Wir können uns Perspektive bei anderen Menschen einholen, bei Freunden oder Leuten, die vom Thema was verstehen und uns so Rat geben können. Josef bekommt aber seine andere Perspektive von Gott selbst. Gottes Perspektive für seine Entscheidung, für sein Problem. Und da stellt sich ja die Frage, wie wir diese Perspektive von Gott kriegen können. Und ich glaube, da gibt es zwei Hauptwege. Einen großen Teil von Gottes Perspektive finden wir in seinem Buch in der Bibel. Wenn wir darin lesen, verstehen wir mehr und mehr davon, wie Gott ist, was er denkt, was er sich gedacht hat bei dieser Welt, was er sich gedacht hat in der Beziehung zu uns. Und wir lernen so Gottes Denken kennen, seine Perspektive auf das Allgemeine und können so seine Perspektive auch auf unser Leben leuchten lassen. Verstehen mehr und mehr, wie das funktioniert. Und dabei geht es nicht genau darum, exakt diese Gesetze zu befolgen, die dann da stehen. Das ist ja auch tatsächlich nicht das, was Josef vorhatte, sondern sich von diesem Charakter Gottes anstecken zu lassen. Die Gnade, die Josef auch entdeckt hat und dadurch eine selbstlosere Entscheidung treffen zu können, eine Perspektive zu entwickeln, die wir vorher nicht hätten. Ein anderer Weg ist, der den Josef hatte. Gott spricht außerhalb davon. Und das kann in Träumen sein, wie bei Josef, in Visionen, in Gedanken, durch das, was andere Menschen dir zusprechen. Gott spricht auch heute noch. So wie er damals zu Josef gesprochen hat, spricht er zu uns. Und vielleicht wird es nicht ganz so akkurat und genau, wie er zu Josef durch den Engel geredet hat. Das war ja auch ein bisschen kritischerer Zeitpunkt in Gottes Plan, dass das funktioniert mit Jesus und seinem Ziehvater und so. Und trotzdem möchte Gott zu uns reden. Und all, was es dafür braucht, ist eigentlich nur unsere Offenheit. Unsere Offenheit zu sagen, Gott, was möchtest du mir sagen? Gibt es gerade etwas, was du mir sagen möchtest? Dann hilf mir, das zu verstehen. Viel mehr braucht es nicht, als diese Offenheit auf das zu hören, was Gott sagen möchte. Es geht also darum, eine neue Perspektive zu bekommen. Mehr Perspektiven darauf zu bekommen, was jetzt das Richtige ist. Aber nicht immer wird dadurch irgendwann klar werden, was genau das Richtige ist. Und vielleicht, nicht so extrem wie bei Bonhoeffer, passiert es auch uns, dass wir manchmal nicht genau wissen, wo wir das Richtige treffen müssen. Und einfach im Vertrauen und im Glauben daran, dass Jesus gnädig ist, uns für eine Sache entscheiden müssen. Ich glaube aber viel häufiger hängen wir gar nicht an der Frage, was jetzt genau richtig ist. Viel häufiger wissen wir eigentlich, was das Richtige ist, was wir tun sollten oder was das Gute ist, für das wir uns entscheiden sollten. Aber es fällt uns schwer, diesen Umsetzungsschritt zu machen, das wirklich zu tun. Ich stand neulich am Rand so einer Unterhaltung, keine Angst, war nicht in dieser Gemeinde, könnt ihr euch wieder zurücklehnen. Und es war eine lustige Runde, haben irgendwelche Witze gerissen, es war auch ganz nett. Und dann kam irgendwann zwischendurch so ein Witz, der so ein bisschen gegen Frauen ging. Und ich dachte so, es waren keine Frauen da, es war auch keine direkte Beleidigung, aber es war schon so ein von oben herab. Und ich wusste in dem Moment so, ey, das ist nicht gut. Irgendwer muss was sagen, wir können das doch nicht, das darf nicht so stehen bleiben, weil damit akzeptiert man ja irgendwie auch, dass das jetzt eine okaye Art und Weise wäre, über Frauen nachzudenken oder zu reden. Und ich stehe dann da und denke, ja, jetzt müsste eigentlich jemand was sagen, aber ich kenne die Leute kaum. Ich war auch einer der Älteren in der Runde und dachte, ja, ich muss jetzt der Spaßverderber sein, muss jetzt derjenige sein, der sie belehrt, der da jetzt irgendwie mit der Moralkeule um die Ecke kommt. Und statt einzustehen dafür, was richtig gewesen wäre, bin ich doch eher feige und bequem geblieben. Und habe mich die ganze Zeit gedacht, so, eigentlich müsste jemand was sagen. Eigentlich wäre es jetzt richtig zu sagen, ey, wir können Witze machen, aber nicht so. Vielleicht hast du in den letzten Momenten oder in den letzten Minuten schon an etwas gedacht, wo du auch weißt, boah, eigentlich müsste ich da was anderes machen. Eigentlich gibt es eine richtige Entscheidung, die mir vor Augen steht. Eigentlich sollte ich es lassen, mir diese pornografischen Bilder auf meinem Handy anzuschauen. Eigentlich sollte ich es lassen, Geld immer mal wieder mitgehen zu lassen. Eigentlich sollte ich es lassen, auf die Art und Weise über Leute zu reden, während sie nicht im Raum sind, wie ich es manchmal tue. Und. Zig Situationen, wo wir eigentlich, vielleicht auch dadurch geprägt, dass wir schon viel von Gottes Perspektive aufgesogen haben und er so in unser Leben reingesprochen haben, eigentlich wissen wir, was zu tun ist. Und doch fällt es uns dann schwer, das zu tun. Deswegen das Richtige zu tun, ist häufig keine Frage der Anweisung, sondern eine Frage des Charakters. Eine Frage dessen, ob du das wirklich umsetzen kannst. Und mit jedem Mal, dass wir auf Gottes Perspektive achten, auf Gottes Perspektive hören und mit jedem Mal, dass wir tatsächlich einen Umsetzungsschritt treffen, uns gegen etwas Falsches entscheiden oder für etwas Gutes, mit jedem Mal bauen wir an diesem Charakter und stellen dadurch sicher, dass wir in der Zukunft noch häufiger, noch mehr das Gute wählen können. Und stellt euch mal vor, wir wären alle so Menschen wie Josef. Wir wären eine Gemeinde voll von Männern und Frauen, die sich nicht dafür entscheiden, in ihrer Verletzung festzuhalten, die selbstlos dazu stehen können, auch mal einzustecken, obwohl andere den Fehler gemacht haben. Stellt euch vor, wir wären dadurch eine Gemeinschaft, die es möglich macht, dass Leute Fehler zugeben zu können. Dass Fehler ans Licht kommen dürfen, weil man keine Angst davor haben muss, dass man jetzt verurteilt und geächtet wird. Und weil man weiß, da ist Gnade und da ist Annahme. Und was, wenn dadurch immer mehr Menschen Hilfe bekommen an den Dingen, wo es ihnen schwerfällt, das Richtige umzusetzen? Hilfe bekommen, Schritte zu tun, einen Schritt nach dem anderen, mehr das Richtige zu tun. Und eine Gemeinschaft entsteht, die sich in Gnade und im Anpushen nach vorne bringt und dadurch Gottes Liebe nach Hamburg bringt. Wenn wir so wie Josef wären. Was hätte das für eine unglaubliche Kraft? Das Richtige tun ist nicht eine Frage der Anweisung, sondern des Charakters. Und es fängt bei deinem Charakter an. Diese unglaubliche Kraft, die darin liegen könnte, die ist kein Traum. Diese unglaubliche Kraft, die sehen wir in Jesus Christus. Dass mehr Dinge tun, die richtig sind, hat ihren Ursprung darin, dass wir einen kennen, der alles richtig gemacht hat, der immer das Gute gewählt hat, der immer die selbstlose Entscheidung getroffen hat. In Jesus trifft sich radikale Gnade die dazu führt, dass er bei den Fehlern der anderen so sehr einsteckt, dass er sich am Ende ans Kreuz nageln lässt für unsere Schuld. Und in ihm finden wir aber auch das radikale, richtige Tun, das Gute Tun, sich für das Gute entscheiden. Josefs Ziehsohn wird der Retter der Welt. Und das wird Josef ja auch schon vorhergesagt. In dem 21. Vers heißt es, sie, also Maria, wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Jesus hat nicht nur seinem Volk, er hat sogar der ganzen Welt, auch uns, unsere Schuld abgenommen. Also jede falsche Entscheidung, jedes Mal, wo du unwissend, weil dir vielleicht die Perspektive gefehlt hat, den Schritt in die falsche Richtung gemacht hast. Aber auch jedes Mal, wo du eigentlich genau wusstest, was jetzt gut gewesen wäre, und du hast es nicht gemacht oder du hast dich dagegen entschieden, all das nimmt Jesus dir ab. Er vergibt es dir. Er hat sich dafür entschieden, den Schaden auf sich zu nehmen, die selbstlose Entscheidung zu treffen. Wir sind davon befreit und wir dürfen zum Beispiel in die nächste Woche gehen, ohne dass uns das schlechte Gewissen über die Sachen, die wir in der letzten Woche verhauen haben, mit noch begreifen muss. Wir können befreit sein, weil er uns von Schuld befreit hat. Es ist also kein Traum, kein leerer Traum, wenn wir von einer Gemeinde träumen, in der Annahme, in der das gegenseitige sich voranbringen, leben darf. Denn wir kennen einen, der uns das vorgelebt hat. Und der diese Gemeinde, der alle Gemeinden, seine große Kirche in dieser Welt gestartet hat, Jesus Christus. Es ist auch in diesem Bewusstsein, dass Gott, dass Jesus die Schuld vergibt, dass Bonhoeffer am Ende eine mutige Entscheidung treffen konnte. Er wusste, boah, beides ist irgendwie nicht so richtig, aber ich habe einen Herrn, der mir vergibt. Und in seiner Gnade kann ich den Mut haben, eine Entscheidung zu treffen, bei der ich vielleicht nicht ganz sicher bin, die mich viel kosten wird. Aber selbst wenn irgendwas davon falsch ist, weiß ich, Gott fängt mich auf.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline in einem unserer Gottesdienste begrüßen zu dürfen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgbs.hamburg. Wir freuen uns auf dich.